Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute mit folgenden Themen. Papst schreibt Brief an Katholiken im Heiligen Land. Generalaudienz, Franziskus würdigt zwei Friedensväter aus Nahost. Und Vatikan, Frieden durch Vereinbarungen zwischen den Völkern. Das und mehr bei uns in der Sendung. Am Mikrofon Stefanie Stahlhofen. Schön, dass Sie dabei sind. Ganz herzlich willkommen. Zur Karwoche hat Papst Franziskus einen Brief an die Katholiken der verschiedenen Riten im Heiligen Land geschrieben. Darin versichert er ihnen angesichts von Krieg und Konflikten in der Heimat Jesu, ihr seid nicht allein.
Die Epistel aus Rom gilt vor allem denen, die derzeit am schmerzlichsten unter der absurden Tragödie des Krieges leiden, schreibt der Papst. Sein Aufruf: Hoffen gegen alle Hoffnung. Das Wort Gaza fällt zwar nicht, doch beklagt Franziskus mit einem 50 Jahre alten Zitat seines Vorgängers Paul VI. Die fortgesetzten Spannungen in Nahost, ohne dass schlüssige Schritte auf dem Weg zum Frieden unternommen werden. Das sei eine ernste und ständige Gefahr für den Weltfrieden. In dieser Hinsicht hat sich seit Paul VI. Nicht viel geändert. Die Christen im Heiligen Land sieht der Papst nicht nur als Hüter der heiligen Stätten, sondern auch als Samen des Guten inmitten der Konflikte. Wörtlich schreibt er: In diesen dunklen Zeiten, in denen die Finsternis des Karfreitags euer Land zu bedecken scheint und zu viele Teile der Welt von der sinnlosen Torheit des Krieges entstellt sind, seid ihr Fackeln, die in der Nacht leuchten. Er bete um Frieden, Hoffnung und den Respekt der Menschenwürde eines jeden Menschen im Heiligen Land, so Franziskus. Wieder wörtlich: Brüder, Schwestern, ich möchte euch sagen, ihr seid nicht allein, und wir werden euch nicht allein lassen, sondern wir werden mit euch solidarisch bleiben, in der Hoffnung, bald als Pilger zu euch zurückkehren zu können. En passant zeigt der Petrus-Nachfolger, dass er auch orientalisch blumig zu formulieren versteht. Möge das Gold der Einheit im Schmelztiegel des Leidens wachsen und leuchten. Stefan Kempis, Radio Vatikan.
Vor seiner Generalaudienz an diesem Mittwoch hat Papst Franziskus zwei befreundete Väter getroffen, die beide aufgrund der Gewalt im Heiligen Land ihre Töchter verloren haben. Der eine der beiden ist Israeli, der andere Araber. Bei seiner Generalaudienz ging Papst Franziskus darauf noch einmal kurz ein.
Ambedue hanno perso le loro figlie in questa guerra.
Beide haben ihre Töchter in diesem Krieg verloren und beide sind Freunde. Sie blicken nicht auf die Feindschaft des Krieges, sondern sie blicken auf die Freundschaft zweier Männer, die sich mögen und die dasselbe Kreuz erlebt haben. So Franziskus am Ende seiner Katechese. Denken wir an dieses sehr schöne Zeugnis dieser beiden Menschen, die in ihren Töchtern den Krieg im Heiligen Land erlitten haben.
Che hanno sofferto nelle loro figlie la guerra della Terra Santa.
Das sagte der Papst, der beiden eindringlich für ihr Zeugnis dankte. Doch auch an den Krieg in der Ukraine hatte Papst Franziskus bei seiner Generalaudienz erinnert.
Fratelli e sorelle, preghiamo per la pace.
Brüder und Schwestern, lasst uns für den Frieden beten, so Franziskus in seinen Grüßen an die italienischsprachigen Gläubigen am Ende der Generalaudienz. Und weiter: Möge der Herr uns Frieden schenken in der gequälten Ukraine, die so sehr unter den Bombardierungen leidet, auch in Israel und Palästina. Möge es im Heiligen Land Frieden geben. Möge der Herr allen den Frieden schenken als Geschenk seines Osterfestes.
Che il Signore ci dia la pace a tutti, come dono della sua Pasqua.
Zuvor hatte er bereits in seinen Grüßen für die arabischsprachigen Gläubigen an die unschuldigen Opfer des Krieges erinnert.
Avvicinandosi alla festa della Pasqua,
während wir uns dem Osterfest nähern, lasst uns in unseren Gedanken und Herzen die Leiden der Kranken, der Armen und der Ausgegrenzten tragen und auch der unschuldigen Opfer des Krieges gedenken, damit Christus durch seine Auferstehung allen Frieden und Trost schenken möge.
Conceda a tutti la pace e la consolazione.
so Franziskus, der eigens die zahlreichen libanesischen Besucher grüßte. Auch der Libanon ist Leidtragender im Konflikt zwischen Israel und der Hamas. So kommt es immer wieder zu Angriffen der pro-iranischen Schiitenmiliz Hisbollah aus libanesischem Gebiet auf Israel, das mit Gegenschlägen antwortet. Zahlreiche Familien haben die besonders betroffene Gegend im Süden des Libanon bereits verlassen. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.
Zum Thema Frieden im Heiligen Land und auch bei weiteren Konflikten hat sich auch Erzbischof Paul Richard Gallagher geäußert, der Sekretär des Vatikans für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen. Der Heilige Stuhl pocht auf die Zwei-Staaten-Lösung vor Israel und Palästina, sagte der Außenbeauftragte des Vatikan im Interview mit der Tagesschau TG Uno des italienischen öffentlichen rechtlichen Rundfunks Rai Uno. Mehr von Mario Galgano.
Im Interview mit dem italienischen Fernsehen ging Erzbischof Gallagher auf das Attentat in Moskau sowie auf die allgemeine Instabilität in Europa und in der Welt ein. Es sei aus diesem Grund gerade jetzt wichtig, darauf zu beharren, für den Frieden zu arbeiten und zu versuchen, den Frieden zu fördern. Gallagher bezog sich vor allem auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Frieden solle durch Verhandlungen, aber auch mit der Verteidigung der eigenen Staatssouveränität der Ukraine erreicht werden. Wenn er von Verteidigung spreche, dann meine er nicht nur Verteidigung mit Waffen, sondern mit Vereinbarungen. Dann ging Gallagher auf die Angst vor einer nuklearen Eskalation ein. Es wird auf jeden Fall eine neue Weltordnung nach Beendigung der jüngsten Konflikte weltweit geben. Er richtete auch einen Blick auf das Heilige Land mit der Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung und der Trauer über die katastrophale Situation in Gaza. Gallagher nannte auch die Notwendigkeit einer Erneuerung der palästinensischen Führung und die Freilassung aller israelischen Geiseln.
Wir kommen noch einmal zur Generalaudienz mit Papst Franziskus diesen Mittwoch. In seiner Katechese hat das katholische Kirchenoberhaupt seine Reihe über die Tugend fortgesetzt. Diesmal ging es besonders um die Geduld. Gerade im Alltag mangele es den Menschen oft an Geduld, sagte Franziskus, der diesmal seine vorbereitete Ansprache wieder selbst vortrug. Die Audienz war aufgrund des regnerischen Wetters in Rom kurzfristig vom Petersplatz in die Audienzhalle verlegt worden. Valerie Nussa berichtet.
Es sei kein Zufall, so Papst Franziskus, dass die Pazienza, die Geduld, die gleiche Wurzel wie die Passion habe. Gerade in der Leidensgeschichte zeige sich die Geduld Christi, der es mit Sanftmut und Milde hinnimmt, verhaftet, geschlagen und zu Unrecht verurteilt zu werden. Vor Pilatus macht er keine Vorwürfe. Er erträgt die Beleidigungen, das Bespucken und die Geiselung durch die Soldaten. Er trägt die Last des Kreuzes, er vergibt denen, die ihn ans Holz nageln, und am Kreuz reagiert er nicht auf Provokationen, sondern bietet Barmherzigkeit, erklärte Franziskus. Die Geduld, so der Papst, sei nicht nur eine Notwendigkeit, sondern ein Appell. Er forderte die Gläubigen auf, besonders in der Karwoche, den gekreuzigten Jesus zu betrachten und seine Geduld zu verinnerlichen. Franziskus zitierte dann das Hohelied der Liebe des Apostels Paulus, das eine enge Verbindung zwischen der Geduld und der Liebe aufzeige. Paulus beschreibt darin die Liebe als großmütig und geduldig. Die Wurzel der Geduld sei demnach also die Liebe. Es ist das erste Merkmal jeder großen Liebe, die auf das Böse mit dem Guten zu antworten weiß, die sich nicht in Zorn und Entmutigung verschließt, sondern ausharrt und neu beginnt. Eine Geduld, die neu beginnt, erklärte der Papst. Gott ist Liebe, und wer liebt, wird nicht müde, ist nicht reizbar, stellt keine Ultimaten. Gott ist geduldig, Gott weiß zu warten. Man könnte also sagen, dass es kein besseres Zeugnis für die Liebe Jesu gibt, als einem geduldigen Christen zu begegnen. So das Kirchenoberhaupt, aber oft mangele es den Menschen im Alltag an Geduld. Es ist schwierig, ruhig zu bleiben, unsere Instinkte zu kontrollieren, schlechte Reaktionen zurückzuhalten und Streit und Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz oder in der christlichen Gemeinschaft zu entschärfen. Es kommt immer sofort unsere Reaktion und wir sind nicht fähig, geduldig zu bleiben, sagte Franziskus. Um sich in Geduld zu üben, empfahl der Papst, den Blick zu weiten und nicht auf die eigenen Sorgen zu fixieren.
Den Wortlaut der Katechese in unserer deutschen Arbeitsübersetzung finden Sie wie immer zum Nachlesen auf www.radiovatikan.de. Dort können Sie auch die komplette Generalaudienz mit Papst Franziskus von diesem Mittwoch im Video nachschauen. www.radiovatikan.de. Unsere nächsten Live-Übertragungen sind auch nicht mehr weit weg. Am Gründonnerstag, 28. März, übertragen wir ab 9.30 Uhr die Krisammesse mit Papst Franziskus im Petersdom und am Nachmittag ab 16 Uhr die Abendmahlmesse, die Papst Franziskus diesmal in einem Gefängnis feiert, im Frauengefängnis von Rebibbia bei Rom. Wir übertragen live bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de bei unseren Partnersendern oder auf Social Media, entweder YouTube oder Facebook, suchen Sie nach Vatican News Deutsch. Und unseren kompletten Überblick über die liturgischen Feiern von Papst Franziskus während der Kar- und Ostertage und unsere Live-Übertragungen, den finden Sie bei uns im Internet, ebenfalls www.radiovatikan.de. Zum Ende unserer Sendung hören wir nun noch, wie der Papstbiograf Austin Ivory Franziskus sieht. Der britische Journalist und der argentinische Papst kennen sich seit 2020 ziemlich gut, denn damals haben sie gemeinsam das Buch »Wage zu träumen« geschrieben. Der Papstexperte war nun Gast im Himmelklar-Podcast.
Ich habe in einigen Artikeln gelesen, ich sei ein Freund des Papstes. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das erste Mal, dass wir uns wirklich hingesetzt und unterhalten haben, war erst 2018. Da habe ich schon an meiner zweiten Biografie über ihn gearbeitet. Er hatte über einen gemeinsamen Bekannten um dieses Treffen gebeten und hat ein paar wirklich sehr nette Sachen über meine Bücher und Artikel gesagt. In der Tat hat er gesagt, ich sei in meiner Berichterstattung über ihn zu nett. Aber er hatte mir auch eine wichtige Botschaft mitgegeben, warum er die Kirche so führt, wie er es tut. Und das hat mir ein tieferes Verständnis für ihn und seine Arbeit gegeben. Danach hatten wir nicht wirklich viel Kontakt. Erst im Corona-Lockdown ist diese Beziehung enger geworden. Ich hatte ihn damals kontaktiert, weil er eine Reihe von Interviews in italienischen und spanischen Medien gegeben hatte. Ich habe gefragt, ob sowas auch auf Englisch möglich wäre. Wir haben dann ein kurzes 3000-Wort-Interview aufgezeichnet. Das hat mich dann sehr, sehr beeindruckt. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich seine Art und seinen Lebenslauf sehr gut. Es gibt eine Sache, für die er ein ganz besonderes Talent hat. In Argentinien hat man ihn damals auch den Sturmpiloten genannt. In der Krise ist Bergoglio dein Mann. Er weiß, wie man die stürmische See navigiert. Er sieht, wo die Felsen unter der Oberfläche sind. Und er sieht den Horizont in der Ferne, auf den wir zusteuern. Als die Corona-Krise kam, hatte er also eine wichtige Botschaft für die Menschheit, wie wir aus der Krise besser herauskommen, als wir hineingegangen sind. Genau diese Botschaft wollte ich mit ihm in die Welt tragen. Deshalb schlug ich vor, dass wir darüber ein gemeinsames Buch schreiben, das dann Let Us Dream geworden ist und Ende 2020 herauskam. Im Prozess des Schreibens waren wir nicht physisch zusammen, weil wir uns beide im Lockdown befanden. Aber wir hatten trotzdem sehr viel Kontakt dafür und daraus ist diese Beziehung der Zusammenarbeit entstanden. Darüber ist dann auch ein gewisses Vertrauen entstanden. Seitdem habe ich ihn ein paar Mal wiedergesehen.
Nun ist der Papst eine Person, vor der man erstmal großen Respekt hat und vielleicht auch ein wenig Nervosität vor einer Begegnung. Wie kommt man denn von diesem Punkt dahin, dass man auf einer gemeinsamen Arbeitsebene wie Kollegen an einem Buch zusammenarbeiten kann?
Es ist in der Tat vor allem eine Arbeitsbeziehung, so würde ich es beschreiben. Ich bin ja nicht der Einzige. Er hat solche Projekte ja mit mehreren Journalisten aus verschiedenen Ländern. Ich würde sagen, auf der menschlichen Ebene war ich beim ersten Treffen in der Tat unfassbar nervös. Das passiert auch heute noch bei jeder unserer Begegnungen. Ich kann in der Nacht zuvor kaum schlafen und denke dauernd darüber nach, was ich ihn erfahren will. Ich glaube, das hat mehr mit der Position als mit ihm als Menschen zu tun. Sobald wir uns gegenüber sitzen, ist alles gut. Er kann einem sehr schnell diese Nervosität nehmen. Wir lachen, machen Witze. Er ist ein sehr gastfreundlicher Mensch. Aber das Amt flößt einem eben diesen großen Respekt ein. Davor habe ich großen Respekt. Das hat aber mehr mehr mit der spirituellen Autorität zu tun, die er verkörpert, als mit ihm als Person an sich. Und mit dieser unfassbaren Verantwortung, die dieses Amt bedeutet. Deshalb wäre jede Idee einer Freundschaft oder Beziehung auf gleicher Ebene schlichtweg unmöglich. Das sage ich jetzt nicht aus Höflichkeit, das ist wirklich meine Empfindung. Ich habe zu großen Respekt vor dieser Position des Papstes. Aber was ich in diesen Jahren viel besser und näher verstehen gelernt habe, ist, was ihn auf der menschlichen Seite bewegt. Seine körperliche Schwäche zum Beispiel, die mit dem Alter immer deutlicher wird, nochmal zurück zu diesem ersten Treffen, der Titel meiner ersten Papstbiografie war Der große Reformer. Dafür schäme ich mich auch nicht, denn er ist ein großer Reformer. Er hatte aber ein Problem damit, weil er meinte, das würde den Mythos einer heroischen Führungsfigur suggerieren. Natürlich ist er ein Mensch, der Talent für Führung hat, aber er sagte, das ist alles weit weg von dem, was der Titel suggeriert. Er sagt, als er 2013 gewählt wurde, hatte er absolut keinen Plan, wie er das Amt angehen soll. Er dachte, nach ein paar Tagen ist er zurück in Buenos Aires. Seitdem, sagt er, tut er einfach das Beste, was er kann. Das muss man alles im Kopf behalten, wenn man seine Amtsführung verstehen will. Und ich denke, inzwischen tue ich das besser als vorher. Ich sehe seinen Führungsstil als wirklich demütig in dem Sinne, dass er nicht versucht, seine eigene Meinung der Kirche überzustülpen. Er versucht, entschieden zu handeln, aber in einer Unterscheidung der Geister. In anderen Worten, welche Standpunkte gibt es, welche Spannungen? Lasst uns offen darüber reden, bis wir einen gemeinsamen Weg finden und Klarheit haben, wo der Heilige Geist uns hinführen will. Und das tut er mit Überzeugung. Es gibt also keinen Widerspruch zwischen Demut und Überzeugung. Aber eine theologische Agenda verfolgt er keinesfalls. Und das ist die wahre Demut seiner Amtsführung. Er regiert aus den Worten des Evangeliums heraus und folgt den Worten Jesu. Gott ist die Liebe und wir sind auf der Suche nach dem Reich Gottes. Das ist seine Überzeugung und das müssen die Leute verstehen. Um das Christentum zu sehen, muss man als erstes Christus sehen. Erst dann versteht man den Rest, sonst macht das nicht viel Sinn. Diese Werte will er in die heutige Welt und ganz konkret auf die Straße bringen. Wenn es um die Kirche geht, sollen die Menschen als erstes sehen und verstehen, dass hier jemand Gottes Liebe verkörpern will. Darüber spricht er sehr viel. Und ich denke, deshalb ist er auch für die Menschen so nahbar und offen. Deshalb arbeitet er auch mit so Leuten wie mir. Ich denke, in solchen Gesten sieht er als Papst die Zeichen der Zeit. Und deshalb spricht er sich auch gegen die alten Zeiten des Klerikalismus aus, aber auch im größeren Kontext gegen die Logik der kapitalistischen Wirtschaft, wo eben nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Deshalb stören ihn auch Reformen in der Kirche, die hauptsächlich die Institution reformieren wollen. Die Menschen sollen sich reformieren und auf Christus ausrichten.
Seine körperliche Schwäche haben Sie erwähnt. Was erwarten Sie denn von diesem Papst in den nächsten Monaten? Einige ziehen ja jetzt schon Parallelen zu Johannes Paul II. Wie geht Franziskus mit seinem Alter um?
Well, I don't see the parallel with the last years of John Paul II. John Paul II had a debilitating.
Diese Parallelen zu Johannes Paul II. Sehe ich nicht. Er hatte ja wirklich eine schwere Krankheit, die die letzten Jahre seines Lebens geprägt hat. Die Parkinson-Erkrankung hatte ihn schon sehr eingeschränkt. Franziskus ist davon weit entfernt. Er hat zwei Probleme, seine Knie und seine Lunge. Ich glaube, ihn frustriert vor allem, dass er nicht mehr richtig gehen kann. Die Lunge ist nicht so dramatisch. Er hat schwache Lungen und wird deshalb eben eine Erkältung nicht so schnell los wie andere Leute. Er ist 87 Jahre alt. Was will man denn da auch erwarten? Wichtig ist, dass er mental gut drauf ist. Und das kann ich von unseren letzten Treffen absolut bestätigen. Seine Intelligenz und Aufnahmefähigkeit sehe ich in keiner Weise eingeschränkt.
Der Papstbiograf Austin Ivory war das im Himmelklar-Podcast. Die Fragen stellte Renato Schlegelmilch. Den Link zum ganzen Podcast finden Sie bei uns im Internet auf www.radiovatikan.de. Im Studio verabschiedet sich Stefanie Stahlhofen. Schön, dass Sie dabei waren, wo und wie auch immer Sie sich zugeschaltet haben. Eine Übersicht der weiteren Termine mit Papst Franziskus in der Karwoche und zu Ostern und auch natürlich zu unseren Live-Übertragungen finden Sie bei uns im Internet www.radiovatikan.de. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.